Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Was bedeutet die Corona-Pandemie, diese Krisensituation eigentlich für Kinder und Jugendliche, die eh schon in einer Krise leben? Also die zum Beispiel in einer Wohngruppe leben, weil ihnen das Zuhause keinen Halt bietet. Darüber will ich jetzt sprechen mit Menno Baumann. Er ist Professor für Intensivpädagogik und er hat das Filmteam von Systemsprenger beraten. Das ist ein Film, der sehr Furore gemacht hat letztes Jahr und ein 9-jähriges Mädchen in den Mittelpunkt stellt, das einen Leidensweg hat zwischen Pflegefamilien, Aufenthalten in der Psychiatrie und Erfolg. Teilnahmen an Antiaggressionstrainings. Und Herr Baumann ist auch noch Leiter des therapeutischen Fachdienstes vom Leiner Stift. Das ist ein freier Träger der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe im ostfriesischen Große Feen. Guten Tag, Herr Baumann. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, guten Tag.
Viele Jugendliche kommen ja aus Großstädten in Jugendhilfeeinrichtungen im ländlichen Raum. Also wie geballt sind denn erstmal diese Einrichtungen in Ostfriesland?
Ja, es gibt in der Jugendhilfe Import- und Exportbewegungen und Ostfriesland gehört neben der Lüneburger Heide und dem Emsland in Niedersachsen oder auch Schleswig-Holstein zu den Regionen, in denen es überproportional viele Jugendhilfeträger gibt, sodass wir dort natürlich mehr Kinder haben. Aber im Moment ist unser Problem gar nicht die Zahl der Kinder, sondern die Distanz nach Hause.
Was ändert sich, wenn die Kinder jetzt denn ganz abrupt? Das muss ja schlimm sein.
Naja, für die Einrichtungen stellt sich die Schwierigkeit, inwieweit überhaupt noch Heimatbesuche oder Elternkontakte möglich sind. Also wie oft können die Kinder jetzt noch nach Hause fahren, wie viel Kontakt können sie haben, dürfen die Eltern zu Besuch kommen. Das macht Kinder natürlich nochmal zusätzlich unruhig, weil die Bindungen, die sie in der Regel zu ihren Eltern haben, nicht durch Sicherheit geprägt sind, sodass ein Aussetzen von Kontakten durchaus zu Schwierigkeiten führt.
Also das Feld, auf dem Kinder und Jugendliche, die ja viel Unterstützung brauchen, das ist ja sehr weit. Wir sprechen da im Prinzip ja auch über psychiatrische Tageskliniken oder Förderschulen. Können Sie noch mal ein bisschen beschreiben, da brechen ja Maßnahmen weg, die eigentlich dringend nötig wären, denn sonst wären die Kinder ja dort nicht.
Genau, wir haben den gesamten ambulanten Bereich von Kindern, die noch zu Hause leben, aber viel Unterstützung brauchen, damit die Familien stabil bleiben. Dazu gehört Psychotherapie, dazu gehören die klinischen Institutsambulanzen, dazu gehört Familienhilfe und dazu gehören Angebote der Jugendhilfe. Das fällt im Moment alles weg. Das heißt, wir haben Familien, die sowieso schon in schwierigen Situationen auf Unterstützung angewiesen sind, die sie jetzt im Moment kaum bekommen. Und dann haben wir die Kinder, die sind in den Wohngruppen, weil es zu Hause nicht mehr ging und die jetzt aktuell wenig bis gar keinen Kontakt mehr nach Hause haben dürfen.
Was können da
beide Zielgruppen so schwierig?
Wahrscheinlich auf unterschiedliche Art und Weise, aber doch, was können wirklich ganz schlimme Folgen sein, die sie befürchten müssen?
Also grundsätzlich gilt, dass Isolation und Angst die gewaltigsten Trigger für Gewalt und Aggressionen sind, die wir kennen. Das heißt, wenn die Kinder sich isoliert fühlen oder auch wenn die Familien jetzt in der Isolation, in der häuslichen Situation jetzt ein Stück weit eng aufeinander sitzen und wenn Existenzängste dazu kommen, weil ja viele auch nicht wissen, wie geht es beruflich für sie weiter, welche Arbeitsfelder werden betroffen sein, was fällt unter den Rettungsschirm, was nicht, dann ist das natürlich schon so, dass auch Gewaltsituationen eskalieren. Das kann in den Familien passieren, das kann aber auch durchaus in den Einrichtungen passieren.
Lässt Sie das so machtlos zurück oder was können Sie tun?
Also wir versuchen schon sehr transparent mit der Situation umzugehen, die Kinder mitzunehmen, mit den Eltern eng im Kontakt zu sein. Wir versuchen auch, Kontakte zu ermöglichen. Es ist ja durchaus möglich, auch mit Kindern, Jugendlichen und Familien daran zu arbeiten, welche Hygienemaßstäbe sind tatsächlich wichtig. So, ich war letzte Woche als Gerichtsgutachter in einer Einrichtung, die hatten einen extra Raum nur für Kontakte und mit Kreide war auf dem Fußboden markiert, wo die Stühle stehen dürfen. Sowas sind Maßnahmen, mit denen man natürlich schon noch unterstützen kann. Nur das erfordert sehr, sehr viel Aufwand. Und das, wenn man heute nicht mehr weiß, welcher Mitarbeiter morgen noch arbeiten darf oder dann doch zu Kontaktpersonen wurde, wird es natürlich zusätzlich nochmal anstrengend.
Ich wollte gerade fragen,
mit viel Aufwand lässt es sich machen.
Wie gehen denn Ihre Mitarbeiter damit um? Was berichten die Ihnen?
Naja, es ist eine Anspannung da. Grundsätzlich muss man sagen, in der Jugendhilfe ist immer der Reflex, Ärmel hochkrempeln, wenn Probleme anstehen. Also ich erlebe eine sehr motivierte Mitarbeiterschaft, die schon auf dem Stand ist, das schaffen zu wollen, die sich sehr auch für ihre Kinder engagiert. Aber das geht an die Substanz. Wir haben pro Team mindestens eine Person, die aktuell zur Risikogruppe gehört oder Kontakt zu einem Infizierten oder zu einem Verdächtigen hat und deswegen aktuell nicht arbeiten darf. Und das dünnt natürlich unsere Personaldecke aus und der Stresslevel Im Moment ist es eher ein Wir schaffen das, aber das kann jederzeit auch zu einer Erschöpfung führen.
Sie haben auf Twitter gerade über den Austausch mit Ihren Studierenden geschrieben. Da sind Studierende der Intensivpädagogik, die sind alle im Beruf und mit denen kommunizieren Sie gerade online. Ein Diskussionsbeitrag ist da gewesen, da schreiben Sie, Existenzängste verkürzen den Geduldsfaden der Fachkräfte. Wenn die Jugendhilfe wirtschaftlich in Gefahr gerät, könnte sie selbst zur Gefahr werden. Was meinen Sie damit?
Naja, wir arbeiten in einem Spannungsfeld mit Kindern und Jugendlichen, die es schwer hatten in ihrem Leben und es deswegen den Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, nicht immer einfach machen im Alltag. Und ich hatte gerade ja schon mal gesagt, Isolation und Angst sind die häufigsten Aggressionstrigger. Das lässt natürlich auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in Existenzängsten hängen. Es ist ein großer Diskurs, ob die Jugendhilfe jetzt aktuell finanziell eigentlich auf sicheren Füßen steht oder nicht. Und wenn Menschen Angst um ihre Berufe, um ihre Existenz haben und dann noch in stressige Situationen mit den Klienten kommen, dann können wir nicht ausschließen, dass es auch da zu Überschussreaktionen kommen und Professionalität nicht immer zu 100% gewährleistet ist.
Nicht nur in Ostfriesland, sondern auch darüber hinaus noch. Was ist jetzt das Wichtigste für diese betroffenen Kinder und auch die Fachkräfte?
Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich die Unterstützung der Fachkräfte. Das Wichtigste ist eine wertschätzende Haltung einerseits. Den Applaus, den Herr Laschet gerade angekündigt hat, ja, den darf man schenken. Aber das andere ist eben auch Sicherheit geben. Es muss ganz klar sein, es sind keine Arbeitsplätze in Gefahr. Es muss ganz klar sein, wie können wir unsere Arbeit weiter organisieren, wie können wir sie weiterführen. Was dürfen wir, wie können wir Kontakt zu Angehörigen und zu Familien halten, dass wir nicht aus dem Kontakt herausgehen müssen. Und das ist der zweite Schritt für die Familien. Das ist das Wichtigste, im Kontakt zu bleiben, ansprechbar sein, Telefonnummer bereitstellen. Und damit meine ich nicht das Sorgentelefon. Die Familien brauchen jetzt Menschen, die sie kennen. Und dass wir da ganz, ganz eng ranrücken und ganz, ganz viel versuchen zu kommunizieren.
Vielen Dank, Menno Baumann, Professor für Intensivpädagogik. Herzlichen Dank für diese Einschätzungen und alles Gute für Ihre Arbeit. Ja.